Ein richtig alter, sehr prominenter, aber auch sperriger Bibeltext ist uns für den heutigen Sonntag gegeben. Und ich lese Ihnen das auch ganz bewusst in der alten Sprache von Martin Luther, weil dieses biblische Kapitel nicht glatt und geschmeidig ist, sondern uns ruhig auch in seinem Wortlaut herausfordern soll. Aber die Schlange war listiger als alle Tiere auf dem Felde, die Gott der Herr gemacht hat. Und sprach zu dem Weibe, ja, sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im Garten? Da sprach das Weib zu der Schlange, wir essen von den Früchten der Bäume im Garten, aber von den Früchten des Baumes mitten im Garten hat Gott gesagt, esset nicht davon. Rühret sie auch nicht an, dass ihr nicht sterbet. Da sprach die Schlange zum Weibe, ihr werdet keineswegs des Todes sterben, sondern Gott weiß, an dem Tag, dass ihr davon esset, werden eure Augen aufgetan und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Und das Weib sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen wäre und verlockend, weil er klug machte. Und sie nahm von der Frucht und aß und gab ihrem Mann, der bei ihr war, auch davon und er aß. Da wurden ihnen beiden die Augen aufgetan und sie wurden gewahr, dass sie nackt waren. Und flochten Feigenblätter zusammen, machten sich Schürze. Und sie hörten Gott, den Herrn, wie er im Garten ging, als der Tag kühl geworden war. Und Adam versteckte sich mit seinem Weibe vor dem Angesicht Gottes, des Herrn, unter den Bäumen im Garten. Und Gott, der Herr, rief Adam und sprach zu ihm, wo bist du? Und er sprach, ich hörte dich im Garten und fürchtete mich, denn ich bin nackt, darum versteckte ich mich. Wissen Sie, woher wir ganz genau wissen können, dass Adam und Eva keine Chinesen waren? Die hätten den Apfel weggeworfen und stattdessen die Schlange gegessen. Da wäre uns einiges erspart geblieben. Aber darf man eine Predigt über ein so ernstes Thema wie den Sündenfall mit einem Witz beginnen? Ja und nein. Beginnen wir mit dem Nein. Es gibt kaum eine biblische Geschichte, die so bekannt ist wie diese und die so oft nicht nur in der Kunst, ja auch in der Karikatur, in der Werbung und in anderen durchaus banalsten Zusammenhängen aufgegriffen wird. Und die Menschen machen sich lustig über eine Geschichte, die sie nicht verstehen. Und die natürlich auch zu Scherzen anregt, weil alles drin ist, worüber man doch so gerne spricht und auch lacht. Zum Beispiel die Beziehung zwischen Mann und Frau. Auch die Nacktheit, das Gespräch zwischen Mensch und Tier. Ich durfte vor wenigen Tagen im Urlaub eine alte Burg besuchen. Dort gab es im Keller noch ein ziemlich gruseliges Verlies mit Folterkammern. Natürlich war das eine der Hauptattraktionen der Burg und jeder war froh, wieder rauszukommen. Sehen nicht nur diese Geschichte, sondern praktisch das ganze Alte Testament mit der Brille eines Touristen, der sich mal in alte Gemäuer wagt, aber davon ausgeht, dass das mit dem eigenen Leben nichts mehr zu tun hat und man froh ist, wieder rauszukommen. Hier und da gibt es in so einer Burg ja auch mal eine verschlossene Tür, wo ein Naseweis ein Loch hineingebohrt hat, durch das man durchsehen kann. Und dort sieht man dann im Dunkeln einen alten Rittersaal oder so etwas, natürlich vollgestopft mit alten Gerümpel. Ist es das, was wir meinen, wenn wir das Alte Testament als Christen noch hochhalten? Ein Museum mit altem, unaufgeräumten Gerümpel, das wir nur ganz selten, ja vielleicht im Urlaub mal betreten, wenn wir mal einen Ausflug in die Vergangenheit machen? Ganz sicher nicht. Diese Geschichte ist zwar in ihrer ganzen Sprachwelt und auch Bildwelt sperrig, aber sie hat eine ganz hohe Gegenwartskraft. Denn wie die anderen Geschichten der ersten Kapitel der Genesis, des ersten Buch Mose, erzählt sie nicht das, was einmal war, sondern das, was ist. Fundamentaltheologie würde man das heute nennen. Oder auch Existenzphilosophie. Es geht um die großen grundsätzlichen Fragen des Lebens. Und dabei heißt das Wort Adam schlicht Mensch. Es geht nicht um zwei individuelle Personen, die irgendwann und irgendwo gelebt haben. Die Absicht dieser Geschichte würde völlig verkannt werden, wenn wir jetzt auch beginnen würden, den Garten Eden irgendwo zu suchen oder gar eine Datierung dieses Ereignisses zu wagen. Schon in der Antike fragten die Menschen ganz schlicht, Unde malum, woher kommt das Böse? Woher kommt all das Zerstörerische, das Schlechte in der Welt? Und die sogenannten Manichäer im alten Persien fanden eine schlichte und enorm überzeugende Antwort. Ganz einfach, sagten sie, durchaus abständig und in Ablösung von dieser Vielgötterei, die es vorher gab, dem sogenannten Polytheismus. Sie sagten ganz einfach, es gibt zwei Götter, einen guten und einen bösen. Von Anbeginn der Zeit streiten diese beiden Kräfte um die Weltherrschaft. Und wir sind mittendrin in dem Streit, stehen zwischen den Fronten, zwischen Gut und Böse. Dualismus nennt man das. Und ich weiß nicht, haben Sie sich schon mal bewusst gemacht, dass dieses Gedankenmodell eigentlich viel einleuchtender ist als der Monotheismus, der nur von einem Gott ausgeht? Eine Götterfamilie, klar, da kann man nicht dran glauben. Aber der Dualismus, der Streit zwischen dem Guten und dem Bösen, zwischen Licht und Finsternis, das ist doch enorm naheliegend. Und dieses Weltbild hat sich doch bis heute durchgesetzt und erhalten. Aber mit der Bibel hat jener Gedanke an zwei Götter nur wenig zu tun. Die Botschaft der Heiligen Schrift zielt auf das Ergebnis, es gibt nur einen Gott. Eine der Hauptbotschaften des Alten Testaments, für diese Botschaft waren die Propheten damals bereit zu sterben. Es gibt nur einen Gott, das gilt. Und danach kommt lange nichts. Und doch lässt sich nicht leugnen, dass da was nicht in Ordnung ist in unserer Welt, beziehungsweise in Gottes Schöpfung. Die ursprüngliche Harmonie, der eigentlich von Gott her der Welt zugedachte Glanz, das ist getrübt, da ist eine Störung, die nicht mehr repariert werden kann. Aber wer oder was jetzt die Ursache dieser Störung ist, lässt sich gar nicht genau fassen. Und auch die Bibel sperrt sich gegen diese Ursachenforschung, scheint ein regelrechtes Interesse daran zu haben, unserer Neugier in dieser Sache nicht entgegenzukommen. Sie will kein wasserdichtes religiöses System liefern, wehrt sich gegen dogmatische Lehrsätze, sondern erzählt lieber Geschichten. Und seien es solche Geschichten, die auf die Frage nach dem Ursprung des Bösen gar nicht recht antworten, sondern eher neue Fragen nach sich ziehen. Wer verursacht dort in jener Sündenfall-Erzählung aus Genesis 3 das Böse? Ist das der Teufel? Wenn ja, dann ganz sicher nicht im Sinne eines bösen Gegengottes, wie bei den Manichäern. Vom Teufel im eigentlichen Sinn ist unserer Geschichte gar nicht die Rede. Stattdessen ist es nur ein sprechendes Tier, eine Schlange. Der Inbegriff des Listigen, wir kennen das aus unseren Fabeln, jedes Tier hat dort eine Charaktereigenschaft. Der Fuchs in unseren Breitengraden ist der Listige. Im vorderen Orient ist es die Schlange mit ihrer gespaltenen Zunge. Die Schlange, die List als Ursache des Bösen. Es wird offen gelassen, ob das die List des Teufels ist, die durch die Schlange zum Ausdruck gebracht wird, oder einfach nur die List der menschlichen Gedanken und ihrer Abgründe. Und dann die zweite Frage, der diese Geschichte nachgeht. Was ist eigentlich das Kernproblem des Menschen im Blick auf Gott? Worin besteht die Ursünde? Um einmal den missverständlichen Begriff der Erbsünde zu vermeiden. Ja, sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im Garten? Ist das denn die Möglichkeit, dass Gott euch etwas vorenthält? So beginnt jener Dialog. Ihr müsst doch da was missverstanden haben. Ihr habt doch selbst gerade noch laut Halleluja gesungen, habt den Reichtum, die Großzügigkeit Gottes gelobt. Gott ist doch ein durch und durch lieber Gott. Da müsst ihr doch auch alles von ihm bekommen, was ihr von ihm erbittet. Greift doch einfach zu und nehmt es euch. Schließlich steht es euch zu. Was meines ist auch dein. Das, so hat es Gott euch doch gesagt, oder? Wissen Sie, wie man heutzutage jene Rückfrage der Schlange nennt? Patchwork-Religiosität, wie eine Flickendecke, die aus den unterschiedlichsten Stoffen zusammengenäht ist, nimmt man sich aus den verschiedenen Weltanschauungen das heraus, was einem gerade passt, und näht sich dann seine eigene Religion zusammen. Und wir finden das durchaus auch innerhalb des Christentums. Wieso soll ich eigentlich genau hinhören, wenn ich die Bibel lese, heißt es dann, ich weiß doch schon selbst, was Gott mir durch sein Wort sagen möchte. Ach was, wozu brauche ich eigentlich die Bibel? Mir reichen fromme Bücher von meinen Lieblingsautoren der christlichen Welt. Die sprechen mich an. Die Bibel bringt mich in meinem Seelenleben nur durcheinander. Ich brauche was Erbauliches. Ich nehme das, was ich einfach jetzt gerade brauche. Ich habe auch keine Ahnung, warum Adam und Eva diesen einen Baum meiden sollten. Eine richtig befriedigende Erklärung fällt mir dazu nicht ein. Genauso wenig wie mir zu vielen Einzelfragen der Bibel beim besten Willen keine zufriedenstellende Erklärung einfällt. Aber eines wird deutlich, Gott möchte offensichtlich, dass wir das aushalten. Er will, dass wir damit leben können, manches an seinem Handeln nicht zu begreifen. Und sobald unser Glauben von einem ganz tief sitzenden Vertrauen geprägt ist, können wir das auch aushalten, manches an Gott nicht zu verstehen. Herr, ich weiß nicht, warum du mich in meinem Leben immer wieder an Grenzen bringst. Ich weiß nicht, warum mir Dinge zustoßen, die ich nicht fassen kann, nicht kaum ertragen kann. Aber ich will dir das glauben, dass du auch jetzt da bist und mich in deiner Hand hältst. Ich will dir das glauben, dass du deinen Engeln befohlen hast, dass sie mich behüten auf meinen Wegen, wie wir gerade vorhin gebetet haben. Und wer so betet, vertraut sein Leben der gestaltenden Hand Gottes an, sortiert sich seinen Glauben nicht einfach zurecht wie einen möglichst weichen Flickenteppich, sondern lässt das zu, dass Gott Gott ist. Glaube heißt eigentlich nichts anderes, als Gott wirklich Gott sein zu lassen, hat mal ein kluger Mensch gesagt. Vielleicht wird unser Reden über Gott dann stammelnder und zurückhaltender. Und vielleicht werden unsere Gebete dabei kürzer und vorsichtiger. Nicht ganz so breitbeinig, wie wir hinstehen. Aber wir lassen Gott Gott sein und müssen nicht glauben, es besser zu wissen als er. Ja, man kann es so sagen, die Ursünde ist das Misstrauen. Sollte Gott wirklich das so gewollt haben? Der Symbolgehalt des Baumes der Erkenntnis bleibt schwierig zu deuten. Und wir sollten uns jetzt auch nicht in wilden Spekulationen versteigen, als ob die Frucht an diesem Baum eine magische Wirkung hätte. So eine Art Zaubertrank, die den Menschen zwar nicht wie Obelix stark macht, aber wenigstens wissend. Nein, die eigentliche Erkenntnis, die Eva und Adam zuteil wird, ist das Erschrecken über sich selbst. Darin gehen ihnen plötzlich die Augen auf. Sie erschrecken als erstes über sich selbst und erkennen, dass sie nackt sind. Es gibt in unserer eigenen Erzählkultur eine ganz ähnliche Geschichte voller Weisheit. Von dem kleinen Jungen, der sich traut, als einziger traut, das auszusprechen, was alle anderen sehen, aber nicht zu sagen wagen, dass der Kaiser nackt ist. Und der mit seinen vermeintlich neuen Kleidern einem Betrüger auf den Leim gegangen ist. Ja, dieses Märchen des Kaisers neue Kleider ist ein Theaterstück, das von Eitelkeit und falscher Unterwürfigkeit spricht. Nur das Kind ist noch weise und mutig genug, die Nacktheit auszusprechen. Adam und Eva erschrecken über sich selbst, nicht weil Nacktheit ein paradiesischer Zustand wäre, der jetzt wieder erreicht werden sollte. Nach dem Motto, entdecke deine Nacktheit, werde Nudist und du bist zurück im Paradies. Was für ein Quatsch von Neuromantikern. Nein, Adam und Eva, sie erschrecken, weil sie sich verzockt haben. Würden wir es heute sagen. Sie haben sich verspekuliert. Sie wollten schlauer sein als Gott und fallen damit zurück auf sich selbst. Sie sind nicht mehr als sie selbst. Und sie schauen sich an sich herunter und entdecken das und erschrecken darüber. Vorher waren sie Kinder Gottes in einer Beziehung zu ihrem himmlischen Vater. Und jetzt haben sie das Vaterhaus hinter sich gelassen und sind auf sich selbst gestellt. Sie erkennen, ich bin ja nackt. Ich bin ohne Gott gar nichts. Und wissen Sie, manch reicher und erfolgreicher Mensch lag schon auf seinem Sterbebett mit demselben Erschrecken. Ich kann nichts mitnehmen. Alles, was wichtig ist, schmilzt in sich zusammen. Was bleibt, ist das Erschrecken über die Nacktheit. Und später in unserer Geschichte wird diese Aussage von der Nacktheit noch einmal gesteigert durch jenen Satz, der vielleicht am öftesten aus der Sündenfallerzählung zitiert wird. Nämlich Woche für Woche auf unseren Friedhöfen. Du bist Erde und du sollst zu Erde werden. Erde zu Erde, Asche zu Asche, Staub zum Staube. Und das kann einem durch und durch gehen, wenn wir da dabei stehen und uns daran erinnern, dass auch uns das einmal gelten wird. Schärfer kann man Vergänglichkeit fast nicht ausdrücken. Erde zu Erde. Und dann nicht zu vergessen, diese Anrede Gottes. Wo bist du, Adam? Man hat ja in den letzten Jahrhunderten viel Trara gemacht um die Schlange, die reden konnte, um diese mythologische Schlange. Warum eigentlich hat es Menschen nicht in ähnlicher Weise umgetrieben, dass hier in der Urgeschichte vom heiligen Gott so menschlich geredet wird? Dass Gott einem einzigen Menschen suchend nachgeht. Von ihm die Rede ist, wie jemand, der durch einen Park geht und einen anderen sucht. Dass er nach ihm ruft, ihn nicht aufgibt, bis er ihn gefunden hat. Wie vermessen und steil, ja geradezu frech ist diese Geschichte, die doch weiß von der unfassbaren Größe und Heiligkeit Gottes. Aber genau so wird Gott uns hier vorgestellt. Und Adam, wo bist du, Adam? Adam steht hier nicht einfach nur jetzt mehr abstrakt für die Menschheit, sondern Adam steht für das Gegenüber des Menschen, für sein Antlitz, für die Person des Einzelnen. Und diesen Einzelnen sucht Gott. Und nicht nur hier am Anfang. Die Bibel ist voll von Geschehnissen, wo einzelne Menschen Gott so wichtig sind, dass er ihnen nachgeht. So lange, bis er sie gefunden hat und sie in die Gemeinschaft mit sich wieder aufnimmt. Und keiner soll jetzt sagen, hier werde zu menschlich von Gott geredet. Wer je als Vater oder Mutter einmal tiefe Sorgen, ja geradezu Angst hatte um sein Kind, der kann auch selbst nur ein schwaches Abbild davon empfinden, von jenem Erschrecken Gottes, mit denen er bis heute in unser Land hineinruft, Adam, wo bist du? Mensch, wo bist du denn? Peter, wo bist du? Ruft er mich. Katrin, warum läufst du von mir weg? ruft er vielleicht, oder wie auch immer ihr Name ist. Die wenigsten von ihnen kenne ich persönlich näher, aber doch bin ich überzeugt, dass ich es ihnen auf den Kopf zusagen kann. Gott hat sie schon so unvorstellbar oft gerufen, nach ihnen gesucht, sie eingeladen zu sich. Und schon so oft ist er ihnen nachgelaufen, hat ihnen Menschen in den Weg geschickt, hat ihnen das Gewissen geweckt, hat ein Bibelwort oder mal eine Gesangbuchzeile wieder ihnen ins Bewusstsein gerufen. Oder da war auch mal ein Erschrecken oder eine Bewahrung, eine überraschende Hilfe, eine unvorhergesehene Freude. Lassen Sie das zu, dass in dem allen Gott Ihnen nachlief, mit dem Ruf, du Adam, du Eva, wo bist du denn? Hör doch auf, dich zu verstecken. Ich will mit dir reden, ich will dich erreichen, ich will dranbleiben an dir. Ich fragte vorhin, ob wir über diese Geschichte eigentlich lachen dürfen und sagte ja und nein. Nein, deshalb, weil sie mit großem Ernst als unsere Geschichte verstanden werden will. Und nicht nur als Geschichtchen von der Vergangenheit. Und warum ja? Warum dürfen wir lachen? Aus demselben Grund. Weil wir gemeint sind, wenn Gott sagt, wo bist du, Adam? Denn die biblische Erzählung von dem Sündenfall ist nicht das letzte Wort, das über uns gesagt wird. Sie steht nicht als Schlusskapitel in der Heiligen Schrift, sondern ganz vorne. Und unsere Gedanken sollen deshalb auch nicht an dem Acker hängen bleiben, den Adam und wir Nachkommen des Adam im Schweiße unseres Angesichts bestellen müssen. Und auch nicht bei jener Erde hängen bleiben, in die wir selbst hineingelegt werden. Denn auf diesem Acker, auf diesem Boden, der zugleich nach Schweiß und unserer Verwesung riecht, nach Arbeit und nach Vergänglichkeit. Auf diesem Boden hat Gott eine Rettungsaktion ohnegleichen begonnen. Eine Rettung, die allen gilt. Genauso wie jener Sündenfall allen gilt. Wir haben es vorhin gehört von Paulus in der Schriftlesung. So wie Adam die Sünde in die Welt gebracht und diese Menschen alle, und diese Sünde nun alle Menschen einschließt, so schließt auch die Gnade allen Menschen ein, die durch den einen, nämlich Jesus Christus, gekommen ist. Er hat den geschickt, der die Schlange zertritt, wie es an anderer Stelle heißt, auch wenn er dabei selbst vom Stachel des Todes getroffen wird, in geheimnisvoller Anspielung an die Sündenfallgeschichte. Und seither können wir es anders halten als Adam. Wir brauchen uns nicht mehr verstecken, wenn er ruft, wo bist du, Adam? Vor allem dann, wenn er uns einst so finden wird, dass wir ihm nicht mehr ausweichen können in unserer Nacktheit und vor ihm stehen. Und wenn Gott dann ihren Namen ruft, dann dürfen sie mit fester Stimme sagen, hier bin ich. Und ich bin nicht allein, mein Herr Jesus Christus ist auch da. Amen.